Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Auch zu dieser Bibelstunde möchten weitergehen heute in der Apostelgeschichte in Kapitel 8. Und letzte Woche sind wir dort stehen geblieben, mitten in der Christenverfolgung, haben uns damit auseinandergesetzt und haben vier Punkte gesehen. Wir haben gesehen, dass es über die ganze Zeit der Kirchengeschichte notwendig war, dass Christen verfolgt wurden und Gott es gebraucht hat, damit sich der Glaube verbreitet, damit das Evangelium sichtbar hinausgetragen wird in die Welt. Wir haben das Potenzial gesehen, dass innerhalb der Menschen, die die Verfolger waren, Potenzial für Gott war, das er gebrauchen konnte. Saulus, der größte Feind der Gemeinde war, war für Gott nur ein großes Werkzeug, das er gebrauchen wollte. Wir haben auch den Schmerz gesehen. Die Gläubigen erlebten sehr viel Schmerz innerhalb der Verfolgung. Aber es war auch ein Segen. Das war der vierte Punkt. Die Verfolgung war gesegnet, weil dadurch Menschen zum Glauben kamen und dadurch Gott wirkt und arbeitet. Und heute werden wir von Lukas mit hineingenommen, wie es weitergeht, und bekommen einen Blick in die Verfolgung mit hinein. Ein Mann, der unter den Zerstreuten ist, Philippus, und dürfen ihn ein Stück weit auf seiner Missionsreise begleiten und zwei Aspekte heute sehen. Die Missverständnisse der Errettung und gleichzeitig auch Hindernisse für die Errettung. Und lasst uns einmal den Bibeltext aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 8 ist heute ein längerer Text. Lasst uns hier lesen, die Verse 4 bis 25. Apostelgeschichte 8, Vers 4 bis 25. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen aber achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Es entstand aber große Freude in jener Stadt. Ein gewisser Mann aber namens Simon befand sich vorher in der Stadt, der Zauberei trieb und das Volk von Samaria außer sich brachte und von sich selbst sagte, dass er jemand Großes sei. Dem alle, vom Kleinen bis zum Großen, anhingen und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesus Christus verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Als aber auch Simon selbst glaubte, als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunderwerke sah, die geschahen, geriet er außer sich. Als aber die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, die, als sie hinabgekommen waren, für sie beteten, damit der Heilige Geist auf sie kam, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Gewalt, damit jeder, dem irgend ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre samt mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erwerben sei. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Fesseln der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Soweit der Text. Ja. Die Verfolgung der Gemeinde ist wie das Aussehen des Samens beim Wind. Der Wind, der sorgt dafür, dass der Samen verteilt wird und so verteilt sich die Gemeinde und sie werden hier zuerst genannt die Zerstreuten. Es sind die Zerstreuten und es ist sehr bewundernswert für uns, wie das Wort Gottes sich hier ausbreitet. Auf dieser Karte könnt ihr es sehen, die rote Tour von Philippus. Er ist einer der sieben Männer, die wir in Apostelgeschichte 6 sehen können, die dort ausgesucht werden, gemeinsam mit Stephanus. Und so wie Stephanus selbst steckt viel Potenzial in diesem Philippus. Er bleibt nicht nur einer, der Essen verteilt, sondern er ist unterwegs für den Herrn etwa gute 30 bis 40 Kilometer nördlich. Und über diesen Philippus wird erwähnt, ich möchte auch hier diesen Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 21, Vers 8. Am folgenden Tag aber zogen wir fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Philippus war ein Evangelist geworden. Er war nicht länger ein diakonartiger Helfer, sondern er war ein Verkündiger des Wortes Gottes als Evangelist unterwegs, hier mitten in Samaria. Samaria selbst, ein Mischvolk aus Juden und Heiden. Dieses Volk entwickelte sich eigentlich in der Zeit, als die Assyrer die 10 Stämme Israels 732 vor Christus gefangen nahmen, verschleppten und dazu brachten, dass Israel sich mit anderen Völkern und Nationen vermischt und verheiratet. Und diese Samariter oder Samarier hatten einen eigenen Tempel, hatten eigene Priester und waren eigentlich Feinde mit den Juden. Das wird deutlich in Johannes 4, Vers 9, als Jesus mit dieser Frau aus Samaria spricht und sie fragt ihn, warum redest du mit mir? Du bist doch ein Jude. Wir sollten nicht miteinander sprechen. So, und lasst uns nun nach diesen einleitenden Gedanken mehr mit hineingehen in die Missverständnisse der Errettung. Dieser Philippus, er geht also in diese Stadt Samarias und auf der einen Seite ist das logisch, weil Samaria nördlich von Jerusalem liegt. Und außerdem sagt Jesus, dass sie auch Zeugen in Samaria sein werden. Also muss Philippus das wahrscheinlich gewusst haben und zieht los nach Norden. Aber es ist auch gleichzeitig verwunderlich. Man müsste sich wahrscheinlich erst daran gewöhnen, aus dem heiligen Jerusalem herauszugehen, wenn überhaupt, dann nach Samaria, wo höchstens Juden zweiter Klasse sein könnten. Und als Jesus dann früher schon seine Jünger aussandte, schlag gerne ganz kurz mit auf, in Matthäus Kapitel 10, Matthäus 10, Vers 5 und 6, da sendet er sie aus auf eine kleine Missionsreise und sagt, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und er sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Daran müssten wohl die Jünger auch gedacht haben und waren sich vielleicht erst unsicher, aber er ging in diese samaritischen Städte jetzt, wo sie früher nicht hingehen sollten. Er stellt sich dort hinein und er predigt das Evangelium und lasst uns noch einmal sehen und in Erinnerung rufen, was Lukas hier über ihn berichtet. Er berichtet über ihn, dass die Menschen, die ihn hörten, ihn genau beachtet haben, genau zugehört haben, genau miterlebt haben, was Philippus dort gepredigt hat. Wir haben gelesen, dass Menschen geheilt wurden, dass Dämonen ausgetrieben wurden. Wir haben in Vers 12 gesehen, dass viele Menschen zum Glauben kamen, als er von dem Evangelium gepredigt hat. Wir haben gesehen, dass Philippus dort einen großen Dienst hatte und sonst wissen wir nicht von anderen Menschen, die dort großartig dabei waren. Aber in diesen samaritischen Städten wurden Menschen gerettet. Und vielleicht erschleichen sich manchmal in unseren Gedanken ähnliche Missverständnisse, welche auch heute hier betont werden. Missverständnisse über die Errettung. Das erste Missverständnis ist immer wieder der Gedanke und erschleicht uns, dass wir manchmal neidisch sind auf diese Zeit dieser ersten Gemeinde. Wir sehen es auch in der Zeit von Jesus selbst. Jesus tat viele Zeichen und Wunder und die Menschen, die um ihn herum waren, die waren begeistert von diesen Zeichen und Wundern und es musste ihnen doch eigentlich leichter fallen, an Jesus zu glauben, wenn sie sehen, welche Wunder er getan hat. Schauen wir uns dann die erste Zeit der Gemeinde an. Petrus und Johannes heilen einen Blinden. Sie tun Zeichen und Wunder. Sie können Schweißtücher verteilen und Menschen werden dadurch geheilt. Und wir würden sagen, wenn wir es so machen könnten, wäre es doch einfacher. Aber heute ist es nicht mehr so. Und vielleicht kommt dann so ein bisschen Hoffnung auf, wenn wir das bei Stephanus und Philippus sehen. Sie waren keine Apostel, konnten immer noch Wunder tun. Aber beim Lesen des Neuen Testaments wird deutlich, dass diese Gabe der Heilungen immer weniger wurde. Bei Jakobus selbst sollen dann schon die Ältesten kommen und beten. Nicht mehr heilen, sondern für den Kranken beten. Und manchmal verfestigt sich dann in unserem eigenen Verständnis diese Annahme, dass wir meinen, wenn wir heute Zeichen und Wunder tun könnten in der Gemeinde, würden die Menschen doch mehr glauben, wenn ein Gelähmter hier hereingebracht würde oder ein Blinder oder ein Tauber und wir könnten diese Person heilen, dann würden doch die Menschen, die das sehen könnten, mehr an die Kraft Gottes glauben können. Aber ich will uns kurz aufzeigen, dass das ein großes Missverständnis ist. In dieser ganzen Zeit von Jesus selbst, von seinen Wirkungen und Wundern und Zeichen gibt es an mehreren Stellen den Hinweis, dass nur die Menschen mit Jesus unterwegs waren, die auch wirklich an ihn glaubten, zumindest dauerhaft. Einige waren dabei, die waren begeistert von ihm, aber die glaubten nicht wirklich. Ich möchte das nur an zwei Stellen ganz kurz aufzeigen. Die erste Stelle ist in Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 37. Hier heißt es, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Jesus wirkte vor den Menschen all diese Dinge und sie sahen all diese Dinge, die er getan hatte, aber sie hatten trotzdem keinen Glauben an ihn, haben trotzdem nicht an ihn geglaubt. Sie waren in ihren Sünden geblieben und Jesus sah das. Das eine ist, von Jesus überwältigt zu sein, welche Kraft er hat und welche Macht er hat. Aber es ist etwas anderes, von seiner eigenen Schuld und Sünde geplagt von Gott Vergebung zu bekommen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die zweite Stelle dürft ihr auch gern kurz mit aufschlagen. Lukas Kapitel 16, Vers 19. Hier haben wir eine Geschichte. Jesus erzählt die Geschichte, dass zwei Menschen sterben. Der eine ist ein reicher Mann, der stirbt. Und der eine, der heißt Lazarus, ein Armer. Und dieser Lazarus, als er stirbt, fällt er in den Schoß von Abraham, sozusagen auf die gute Seite des Totenreichs, während der reiche Mann auf die andere Seite hineinfällt, die schlechte Seite, wo er schon Schmerzen und Qualen erleiden muss. Und jetzt redet dieser Mann, dieser reiche Mann, er kann hinübersehen, aber es ist eine Kluft zwischen ihnen. Und er redet mit Abraham, weil er sich Sorgen macht um seine Brüder. Und er sagt, meine Brüder müssen gewarnt werden. Und jetzt hört mal ab Vers 27 in Lukas 16. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie auf diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Schau, und darin liegt unser Irrtum heute darin, dass wir immer wieder meinen, dass Zeichen und Wunder eine deutlichere Kraft und Macht in sich tragen würden als die Verkündigung von Gottes Wort. Wir können zwar predigen, wir können am Büchertisch stehen und Menschen mit guten Büchern vertraut machen, wir können das Evangelium predigen in der Familie, in der Gemeinde, sonst wo, aber wenn dann Gelähmter geheilt werden würde, meinen wir, wäre das überzeugender. Die Schrift sagt nein. Der reiche Mann sieht das genauso wie wir. Aber sie werden nicht glauben, nur weil sie ein krasses Wunder gesehen haben, durch eine Totenauferstehung oder sonstige Dinge. Diese Aussage muss uns zum Nachdenken bringen. Wenn ein Mensch nicht aufgrund von Gottes Wort glaubt, dann glaubt er auch nicht wegen Zeichen und Wunder. Und wenn es eine Sache gibt, die wir uns heute dringend merken müssen, dann ist es folgendes: Kein Mensch auf dieser Welt wurde wegen Wundern und Zeichen gerettet. Nur wegen dem Wort Gottes. Nur Gottes Wort allein rettet Menschen. Der Text sagt es ausdrücklich: Die Menschen, sie sahen zwar die Zeichen von Philippus, aber in Vers 12 wird es so deutlich: Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesus Christus verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Nicht wegen der Zeichen wurden sie gerettet und getauft, sondern wegen des Glaubens. Sie glaubten dem Evangelium und taten Buße in ihrem Leben. Das ist die wahre Rettung durch Gottes Wort. Gottes Wort hat die Kraft in unserem Leben, uns aufzuwecken, uns Leben zu geben, uns Glauben zu schaffen. Nicht Wunder. Mehr Wunder bedeutet nicht gleichzeitig mehr Glaube. Den zweiten Irrtum, das zweite Missverständnis, ist, dass wir die Begeisterung spüren, die hier in diesem Text ist, und auch die Begeisterung in den Evangelien, wenn wir sehen, dass die Menschen, die waren so begeistert von Jesus, als sie all diese Dinge an ihm gesehen haben. Sie waren völlig aus dem Häuschen, auch hier bei Philippus und in den Evangelien. Ich glaube, wir wären auch so. Wir wären auch aus dem Häuschen, wenn all die Kranken wieder laufen könnten und gesund wären. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Begeisterung etwas anderes ist wie Freude. Begeisterung kann sehr schnell aufgebaut werden, ist aber auch schnell wieder abgebaut und weg. Viele Menschen waren von Jesus begeistert, aber nicht viele sind bei ihm geblieben. Es gab begeisterte Menschenmengen, aber all diese Menschen haben ihn wieder verlassen. Sie waren zwar gerne in guter Gemeinschaft, aber wenn Jesus mit seiner harten Lehre kam, waren sie weg. Ein Beispiel dafür in Johannes Kapitel 8, Vers 66. Jesus erklärt hier den Menschen schwierige Dinge und er sagt ihnen: Ihr müsst mein Blut trinken, ihr müsst mein Fleisch essen. Und das war hart für sie und sie freuen sich nicht daran, sie ertragen diese Rede nicht. Und dann lesen wir in Vers 66, von da an gingen viele von seinen Jüngern, also nicht nur die begeisterten Zuschauer, auch seine Jünger selbst, nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete zu ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Hier wird es sichtbar. Die einen, die waren so lange bei Jesus, solange Jesus die Kraft hatte, sie zu begeistern. Die anderen waren bei Jesus, weil er ihnen Freude gab. Worte des ewigen Lebens. Sie wahre Erkenntnis hatten. Begeisterung ist nur kurz da. Freude kommt tief aus unserem Herzen. Unser Text sagt uns, dass eine große Freude in der Stadt entstand. Einerseits natürlich wegen den Heilungen und Austreibungen, aber noch viel mehr, weil diese Dinge zum lebendigen Glauben geführt haben. So eine Freude kann nur dort entstehen, wo Gottes Wort wirkt und wo Gottes Wort arbeitet. Und wir wünschen uns doch immer wieder, nicht wahr, so eine tiefe Freude in unserem Herzen, dass wir an Jesus denken und unser Herz warm wird. Das kann Begeisterung nicht schaffen in unserem Leben. Aber dort, wo Gottes Wort wirkt, wo Gottes Wort arbeitet, dort können wir Freude empfinden. Und auch wir sind vielleicht Zeit zu Zeit begeistert von Jesus selbst, aber wie viel notwendiger ist es für unser eigenes Leben, dass wir wahre Freude empfinden, wenn wir an unseren Herrn denken. Wahre Freude, weil er unser Heiland ist, weil er unser Herr ist. Begeisterung ist nicht dasselbe wie Freude. Und dieses dritte Missverständnis: Wir bräuchten heute etwa keine Brücken mehr. Der Philippus, er ist hier eine gewisse Form, ein Brückenbauer oder ein Brückenmensch, nennen wir sie. Er evangelisiert und er geht in eine Stadt, wo er eigentlich nicht hineingehen würde von sich selbst, um dieser Welt dort das Evangelium zu predigen. Heute würden wir vielleicht sagen: Ja gut, das Evangelium ist schon überall in der Welt. Lasst uns heute nur noch in Deutschland irgendwo sein. Wir brauchen das ja nicht mehr. Heute braucht Deutschland das Evangelium, weil es ein verarmtes Land ist. Aber wir müssen sagen, dass wir heute genauso Brückenbauer brauchen wie damals. Denn Menschen, die bereit sind, in andere Gebiete zu gehen und dort, wo es das bisher kaum gibt, das Evangelium zu predigen. Dieser Auftrag geht in alle Welt, ist nicht vorbei. Und wir dürfen uns fragen, ob wir selbst solche Brückenmenschen sein können. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, vielleicht hat Gott dich berufen, an einen ganz anderen Ort zu gehen, um dort das Evangelium groß zu machen. Bete doch mal dieses gefährliche Gebet um den Willen Gottes für dein Leben. Vielleicht will Gott, dass du ein Brückenbauer am Büchertisch bist. Wir haben einen evangelistischen Büchertisch, wo man dieses Evangelium weitergeben kann. Setz dich doch dort mal ein und versuche es, ein Brückenbauer zu werden. Schau in dein persönliches Umfeld hinein und frage dich, wo du in deinem persönlichen Umfeld Brücken bauen kannst zu anderen Menschen, um ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Aber der Text heute, er zeigt uns nicht nur Missverständnisse, wenn wir über die Errettung nachdenken, er zeigt uns auch Hindernisse. So möchten wir weiter im Text schauen. Uns begegnet heute ein Mann, der sehr merkwürdig ist. Simon der Zauberer. Lasst uns kurz zusammentragen, was wir über ihn wissen. Wir wissen einerseits über ihn, dass er einer der ist, der es zum Glauben findet. Simon der Zauberer, und Lukas sagt folgende Dinge über ihn. Erstens, dass er schon länger in der Stadt war, also länger als Philippus, und er Zauberei betrieb. Vers 9. Dass er durch diese Zaubertricks, auch in Vers 9, die Menschen außer sich gerieten und ihn gefürchtet haben oder ihn geachtet haben. In Vers 10, dass er über sich selbst sagte, dass er jemand Großes sei. Und in Vers 11, dass die Menschen über ihn sagten, da ist Gottes Kraft. Und dann kommt Philippus und erklärt ihm das Evangelium von Gottes Reich, die gute Botschaft. Und sie wenden sich ab und sie kehren zu Gott um. Und die Menschen kommen zum Glauben und sie bekehren sich und sie lassen sich dann auf ihr Bekenntnis hin taufen. Und dieser Simon, er gehört dazu. Und lasst uns einmal in Vers 13 hineinschauen. Lukas sagte über ihn: Aber auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und Wunderwerke sah, die geschahen, geriet er außer sich. Diese Zaubertricks von Simon dem Zauberer waren nicht echt. Sie waren nur gut dargestellt. Aber er sieht hier diese Zeichen und Wunder, die die Apostel tun oder die Philippus tut. Er sieht diese Zeichen der Wirklichkeit und Realität, wahre Macht. Und bis hierher würden wir ihm vielleicht gar keinen Vorwurf machen und wären vielleicht auch, so wie er, erstaunt über die Zeichen und Wunder und wären außer uns, das zu sehen. Aber jetzt kommt ein kurzer Einschub, bevor wir uns diesen Simon genauer anschauen. Die Apostel kommen nach Samaria, um etwas Bestimmtes zu tun. Und das ist ein kurzer Exkurs, in den Philippus uns, oder besser gesagt Lukas, uns mit hineinnimmt. Denn die Apostel bekommen das mit und sie kommen nach Samaria. Und wir fragen uns bestimmte Fragen beim Lesen des Textes. Zumindest ich habe mich das gefragt. Warum bekommen die Samarier-Christen nicht einfach so den Heiligen Geist bei ihrer Bekehrung? Warum mussten die Apostel kommen und diese Gemeinde dort bestätigen? Und hat das irgendeine Bedeutung für uns? Also Petrus und Johannes, sie wandern auch diese 35 Kilometer hoch nach Samaria, um dort den Menschen die Hände aufzuerlegen und für sie zu beten. Und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Nun, der erste Grund, warum das so war, war die Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern. Sie haben eine Feindschaft gegeneinander gehabt und sie sahen sich gegenseitig als nicht die wahren Juden an. Und hier kamen Menschen auf einmal zum Glauben an diesen Jesus, wo andere Menschen in Jerusalem den gleichen Glauben hatten. Nun, und es ist wichtig, dass die Apostel kommen, um diese Gemeinden zusammenzuführen, damit es nicht später eine jüdische Gemeinde gibt und eine samaritische Gemeinde, sondern es gibt nur eine Gemeinde von Jesus Christus. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, ich habe es schon einmal erwähnt, ich weiß nicht genau wann, ich denke, es ging damals um das Vaterunser oder um die Einleitung in die Apostelgeschichte, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, in Matthäus 16, in diesem Text, Vers 13 bis 20, ist die Hauptaussage, ich werde dir Schlüssel geben des Reiches. Ich werde dir die Schlüssel geben für das Reich. Und eigentlich sind es drei Schlüssel, die Petrus bekommt. Den ersten, den benutzt er in Apostelgeschichte 2 und er schließt die Glaubenstür auf für das Heil für die Juden. Es kommen Juden zum Glauben durch die Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2. Den zweiten Schlüssel gebraucht Petrus dann hier in Kapitel 8, indem er mit diesem zweiten Schlüssel das Heil für die Halbjuden öffnet. Und den dritten wird er in Apostelgeschichte 10 gebrauchen, wenn der erste Heide zum Glauben kommt, Cornelius. Das ist der Grund, warum die Apostel nach Samaria kommen, um sie im Glauben zu stärken, damit es eine Gemeinde gibt und man sieht, wie diese Heilsgeschichte Gottes sich ausbreitet. Erster Schritt Jerusalem, ihr werdet meine Zeugen sein. Zweiter Schritt Judäa und Samaria. Dritter Schritt und bis an das Ende der Erde. Wir dürfen nicht in Apostelgeschichte 1 bis 10 uns einfach Abteilungen hinausnehmen und sie auf uns übertragen, denn die Apostel, sie legten ihnen die Hände auf. Und das war ein einmaliges Ereignis in der Heilsgeschichte, das durch Handauflegung der Aposteln der Heilige Geist ausgeschüttet wurde. Später, während wir dann ab Apostelgeschichte 13 in die Missionsreisen von Paulus mit hineingenommen werden, merken wir, wie sehr sich das immer mehr abgleicht mit den Lehrbriefen und dort die feste Glaubenslehre sichtbar wird. Nur so viel, um eine kurze Erklärung für diesen Exkurs. Nun und jetzt sehen wir noch einmal zu diesem Simon, dem Zauberer, der seine ganze Vergangenheit damit zubrachte, Menschen durch Zaubertricks zu begeistern. Ein wahrer Meister dieser Tricks. Aber es waren nur Tricks. Und jetzt kommt dieser Apostel und er kennt sich doch aus und er sieht diese Apostel und er sieht Philippus und er merkt, nein, das ist kein Trick, das ist Wirklichkeit. Das passiert hier wirklich. Er sieht, wie die Apostel dann dazukommen und durch ihre Handauflegung der Heilige Geist auf diese Menschen kommt und er ist außer sich. Und was tut er? Er kann es nicht mehr aushalten. Er geht zu den Aposteln, will ihnen etwas Geld zustecken und sagt, gib mir auch die Gabe. Übertrag es einfach auf mich. Und schaut mal, was Petrus antwortet. Ich fasse es nochmal zusammen. Er sagt einerseits, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Zweitens sagte er, du hast keinen Anteil und kein Anrecht an der Sache Gottes, am Wort Gottes. Drittens hast du ein unaufrichtiges Herz vor Gott. Viertens bist du in Galle der Bitterkeit. Du bist in den Fesseln der Ungerechtigkeit. Und jetzt tu Buße über dein Leben und bitte Gott um Vergebung. Vielleicht sind wir über die Antwort von Petrus etwas verwundert und sagen, Moment mal, Petrus, wir können ja einwenden, naja, der Simon, der Zauberer, der Alte, der ist halt noch so geprägt von der Zeit seiner Magier und der weiß noch nicht so gut, wie das geht mit dem Christsein, er kennt sich noch nicht so recht damit aus, der braucht vielleicht mehr Jüngerschaft, der ist frisch getauft, der braucht einen guten Taufpaten und dann kriegen wir das schon irgendwie auf die Reihe. Aber Petrus scheint sehr fest zu sein in seiner Ansicht. Er zweifelt, nicht nur zweifelt diesen Glauben nicht nur an, sondern er zeigt diesem Simon auf, du kennst Gott gar nicht. Schaut mal, was für ein Glauben. Was ist die Grundlage von diesem Simon? Am besten können wir es erkennen, wenn wir uns genau diese Frage stellen, auf welcher Grundlage kommt ein Mensch zum Glauben? Und es schimmert so ein bisschen durch den Text hindurch, dass er nicht auf Grundlage von Gottes Wort geglaubt hat, sondern auf Grundlage der Wunderwerke. Der Wunderwerke, die Philippus tat. Im ganzen Text hindurch gibt es für diesen Simon an keiner Stelle ein Zeichen dafür, dass er etwa seine Schuld erkannt hätte. Dass er seine Schuld bekannt hätte, um Vergebung gebeten hätte. Petrus macht das hier so offensichtlich und sagt, nein, du bist nicht aufrichtig. Dein Herz gehört nicht Gott. Du hast kein Herz, das an Gott glaubt. Und letztlich blieb dieser Simon der Zauberer nur bei Philippus, weil er sehen wollte und wissen wollte, wie macht er das? Wie kann ich das lernen? Wie kann ich das haben? Aber Jesus spielt für ihn dabei keine große Rolle. Bis vor kurzem war dieser Simon der Zauberer noch der wichtigste Mann in der Stadt. Jeder kannte ihn, jeder sah ihn. Dann kamen aber Menschen, die viel größere Dinge taten, viel größere Dinge tun konnten. Und er hängt sich an diesen Philippus ran. Macht das, was alle machen, damit er ihm Konkurrenz machen kann. Und Konkurrenz macht kreativ. Und das wird erstmal gar nicht sichtbar für Philippus. Er sagt diesem Simon gar nichts, er zweifelt sein Heil gar nicht an. Erst als die Apostel kommen, passiert etwas Besonderes. Es wird sichtbar, sein Herz wird sichtbar. Und darin müssen wir eine gewisse Parallele zu unserem eigenen Leben sehen und zu dem Leben innerhalb der Gemeinde und dem Kontext der Gemeinde, dass es durchaus Menschen gibt, die sich bekehren können. Dass es durchaus Menschen gibt, die stehen hier unten in diesem Taufbecken und lassen sich taufen. Dass es Menschen gibt, die dann anschließend der Gemeinde dienen, vielleicht sogar gut. Dass es dann Menschen sind, die regelmäßig die Gemeindeveranstaltung besuchen, vielleicht sogar am Mittwochabend hier. Und dennoch in ihren Sünden bleiben. Dennoch kein aufrichtiges Herz vor Gott haben. Dennoch vielleicht nur mit dem kognitiven Verstand versucht haben, das Evangelium zu begreifen und sich so zu verhalten, wie sich all die anderen in der Gemeinde verhalten. Aber das Herz ist nicht bei Gott. Das ist die große Gefahr. Und jetzt, wo die Apostel da sind, kann das in ihm nicht mehr verborgen bleiben. Es kommt aus ihm heraus, weil die Dinge, die sich in unserem Herzen befinden, immer irgendwann herauskommen. Er wollte schließlich ja nur diese Wunder vollbringen. Und als die Apostel kamen, war er scharf an ihrer Seite und wollte diesen Posten haben. Erst wollte er es von Philippus lernen, aber dass er sieht, dass sie ihm die Hände auflegen und sie alle den Heiligen Geist bekommen, da dachte er sich, warum nur die Wunderwerke, wenn ich so viel Macht haben kann? Also gebe ich ihnen ein bisschen Geld, damit sie mir diese Macht geben. Und Petrus, er macht ihn dann aufmerksam auf seine Realität und sagt, nein, du bist kein geretteter Mensch, sondern du bist auf dem Weg ins Verderben und du wirst dein Geld mitnehmen ins Verderben. Du musst Buße tun. Wenn wir dann diese Antwort von diesem Simon sehen, nach den Worten von Petrus, dann wird das noch deutlicher. Er sagt, betet ihr für mich. Betet ihr für mich. Und hätte er nur das gesagt, würden wir uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber er hat nicht nur das gesagt, sondern es geht noch weiter, damit nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Er sagt nicht, betet für mich, damit ich eine wahre Buße im Leben habe. Betet für mich, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Betet für mich, dass Gott mir mein eigenes Herz offenbart, damit ich sehen kann. Das betet er nicht, sondern betet ihr bitte für mich, damit das, was ihr über Verderben und so gesagt, dass das einfach nicht bei mir passiert. Er versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er will nicht ins Verderben, er will nicht verurteilt werden, aber er will auch nicht an Gott glauben. Er bittet Gott nicht um Vergebung, sondern er bittet nur die Apostel für ihn zu beten, damit er nicht in die Hölle kommt. Selbst bei dieser scharfen Zurechtweisung hat er keine Erkenntnis über seine Sünde und wird nicht überführt davon und bleibt in seinem unerlösten Zustand. Wie sehr müssen wir uns genau das zu Herzen nehmen. Diese Geschichte von Simon, dem Zauberer, sie zeigt uns eine Sache auf. Man kann dem Heil in Jesus Christus so nahe kommen, ganz knapp dran vorbeigehen. Ganz knapp dran vorbeigehen. Man kann sich gesellschaftlich zur Gemeinde zählen, man kann dabei sein und ein wirklich gutes Erlebnis hier haben, mitsingen und mitbeten und mit dabei sein und doch dran vorbeigehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir bei einer Evangelisation vorne ans Kreuz gekommen sind, ob wir schon mal im Taufbecken standen, ob wir schon viele Jahre gedient haben, wir zu Hause die Bibel lesen. Die Bibel sagt, entscheidend ist eine Sache, ob du ein gläubiges Herz hast. Ob du ein gläubiges Herz hast. Simon war dabei, er war dabei. Er wurde gläubig. Er ließ sich taufen. Er war dabei bei den Besten, bei Philippus mit unterwegs durch die Straßen. Aber was war in seinem Herzen? Immer noch der Zauberer. immer noch der Stolze, immer noch der, der sagt, ich bin der Größte hier in dieser Stadt und ich will, dass es so bleibt und ich will diese Wunderwerke erlernen, damit ich mir diesen Namen sichern kann. Aber dieser falsche Glaube wird immer an irgendeinem Punkt offenbar. Das bringt uns auch zu dieser Schönheit des Evangeliums, die wir als Kinder Gottes verinnerlichen müssen, einatmen müssen. Das Evangelium von Jesus ist ein ganz klares Evangelium, das auch auf eine Art und Weise spricht. Paulus sagt das einmal so gut in so knappen Worten in 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt kam, um Sünder zu erretten. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Er kam in die Welt für Sünder, um Sünder zu erretten. Das Evangelium macht uns nicht etwa zu besseren Menschen. Es ist kein Upgrade für unser Leben, dass Dinge einfach besser laufen oder sich verschönern. Sondern das Evangelium, das Erste, das es tut in unserem Leben, ist uns unsere Verlorenheit aufzuzeigen. Unsere Bedürftigkeit aufzuzeigen, uns aufzuzeigen, wie sehr wir diesen Erlöser nötig haben, wie sehr wir Vergebung von Gott brauchen. Und Jesus, er kam in diese Welt wegen deiner Sünde und wegen meiner Sünde. Und er ging an dieses Kreuz und er ging diesen Leidensweg bis zu diesem Kreuz wegen deiner Sünde und wegen meiner Sünde. Und manchmal machen wir den Fehler, und ich mache manchmal diesen Fehler, dass ich Sünde ein bisschen herunterspiele, sie ein bisschen gering darstelle und sage, na gut, Gott hat so viele Gebote und Gott hat so einen endlos hohen Maßstab, man kann den ja gar nicht einhalten. Außerdem, die Bibel sagt es ja auch, mein Fleisch ist schwach und es ist halt einfach so. Und außerdem weiß ich, wenn ich gleich sündigen werde, weiß ich, dass Gott mir ja anschließend vergeben wird, weil Gott ist ein liebender Vater. Also was soll's. Sowas würden wir nie aussprechen, aber in unserem Herzen können wir durchaus so denken. Wir brauchen Vergebung für unsere Sünde. Und manchmal, da machen wir diesen Fehler in unserem Leben, dass wir unsere eigene Sünde herunterdrücken und sparsam behandeln und uns viel zu wenig damit beschäftigen, mit unserer eigenen Sünde. Wie schnell sind wir dabei, wenn wir eine Sünde begangen haben, einfach zu Gott zu rennen und um Vergebung zu bitten? Und dann ist alles wieder gut und dann ist alles wieder toll. Und wir denken nicht darüber nach, was unsere Sünde eigentlich bedeutet. Was Sünde ganz konkret ist. Wie wir Gott mit unserer Sünde etwas antun. Denn Sündigen ist mehr als einfach nur Gebote von Gott zu übertreten. Sünde ist mehr als einen unerreichbaren Standard Gottes nicht einhalten zu können. Sünde bedeutet, Gott ins Gesicht zu spucken. Sünde bedeutet, Gottes Herz zu brechen. Sünde darf nichts Leichtfertiges für uns sein. Und um das jetzt mal auf unser eigenes Herz zu übertragen, auch in deinem Leben und in meinem Leben, und das passiert gleicherweise natürlich auch für die gläubigen Menschen, die ein neues Herz haben, die Facetten unseres Herzens werden immer wieder sichtbar und offenbar. Durch Situationen, die wir erleben, durch Worte, die wir sprechen, durch Dinge, die wir tun, wie wir reagieren, wie wir handeln, da wird sichtbar, was in uns ist. Und egal, wie groß die Mauern sind, die wir uns aufgebaut haben, dass wir immer richtig reagieren würden, es gibt immer Situationen, wo uns das nicht gelingt. Es gibt Facetten in unserem Herzen, die genauso dunkel sind. Und sie werden irgendwann offenbar. Es kommt an die Oberfläche und was tun wir dann damit? Bist du selbst vertraut damit, mit der Arbeit deines eigenen Herzens? Gott durchleuchtet dein Herz und er zeigt dir von Zeit zu Zeit auf, was sich in deinem Herz befindet. Und ich kann dir sagen, was es sein wird. Es wird abstoßend sein. Wenn du anfängst, deine Sünde so zu sehen, wie Gott sie sieht, dann ist sie abstoßend für dich. Dann widert sie dich an. dann ekelst du dich vor dich selbst. Denn das ist das, welches Gefühl wir bekommen werden, wenn wir Sünde so sehen, wie Gott Sünde sieht. Wir sollten nicht besser von uns denken, als wir sind. Gott zeigt uns diese Dinge in unserem Herzen von Zeit zu Zeit. Aber nicht, um uns abzustoßen mit unserer Sünde. Nicht, um eine Distanz aufzubauen zu uns, sondern um uns davon zu heilen. Um sie uns aufzuzeigen, damit wir verändert werden in diesen Dingen. Simon, der Zauberer, er war nicht gerettet, vermutlich. Aber Petrus fordert ihn auf, nachdem er ihm diese Sünden aufzeigt, ihm aufzeigt, wie es in seinem Herzen doch eigentlich aussieht, dass er eigentlich immer noch auf dem Weg ins Verderben ist, sagt er ihm, tu doch Buße. Kehr doch um mit deinem Herzen. Nicht nur mit deinen Taten, nicht nur mit dem, wie du versuchst, dazuzugehören, sondern kehr doch um mit deinem Herzen. Spiel kein Doppelspiel, fahr nicht zweigleisig. Kehr doch um mit deinem Herzen. Gott zeigt uns immer wieder Dinge in unserem Leben auf und sagt, schau hier, diese Sache in deinem Leben, diese Sache in deinem Herzen. Tu doch Buße. Erkenne doch deine eigene Sünde. Erkenne doch dein eigenes Gefallensein. Nimm doch die Vergebung an. Wir brauchen ständig diese Grundwahrheiten in unserem Leben. Müssen darin verweilen, müssen uns darin verwurzeln und müssen uns täglich damit beschäftigen. Wir wissen nicht, ob der Simon von Anfang an so ein Doppelspiel spielen wollte. Aber Gott gibt ihm durch Petrus hier die Möglichkeit. Der fordert ihn auf, Buße zu tun. Wir können in unser eigenes Leben hineinschauen und uns fragen, wenn wir Gottes Wort lesen, eine Predigt hören oder sonstige Dinge, wo zeigt Gott manchmal in eine Wunde in unserem Herzen und will uns sagen, hey, tu Buße. Schau dir an, wie du hier gelebt hast. Schau dir an, wie du hier reagiert hast. Schau doch mal an, was da aus deinem Herzen einfach herausgekommen ist. Und da müssen wir ehrlich genug zu uns selbst sein. Und diese Wirkung des Evangeliums, die brauchen wir. Die brauchen wir täglich. Diese Grundwahrheiten brauchen wir. Wir müssen in ihnen verweilen und verwurzeln und uns täglich damit beschäftigen, weil diese Botschaft des Evangeliums uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern uns fortwährend verändert. Einerseits haben wir heute Simon den Zauberer gesehen und wir haben uns angeschaut, dass er ganz knapp am Ziel vorbeiging. Dass er unter den Gläubigen war, sich taufen ließ und bei Philippus war, aber er war nicht dabei. Und Jesus sagt das auch, während er auf der Erde war, nicht jeder, der mich Herr, Herr nennt, wird eingehen in das Himmelreich, sondern wer den Willen des Vaters tut. Es ist das gläubige Herz, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Und auf der anderen Seite, das dürfen wir nicht vergessen, ist nicht Simon der alleinige Hauptpunkt des Textes, sondern viele Menschen kommen zum Glauben, wahrhaft. Sie werden gerettet, sie glauben an Jesus, sie setzen ihr ganzes Vertrauen auf ihn. Sie glauben der Botschaft und sie haben große Freude in ihrem Leben. Und aus diesem Text heraus entstehen auch heute irgendwie wieder drei Fragen, die ich uns mitgeben möchte, dass wir darüber nachdenken und dass wir sie verinnerlichen. Die eine Frage, die ist ernst. Auf welcher Seite stehst du? Zählst du dich einfach zu den Gläubigen und bist eben all die notwendigen Wege mitgegangen, aber dein Herz fühlt sich nicht so an, dass du Leidenschaft und Liebe zu Gott hast? Dass du ein neues Herz hast? Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir diese zwei Seiten hier im Text schon sehen, dürfen wir uns fragen, wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Habe ich ein Herz, das wiedergeboren ist? Oder braucht es in meinem eigenen Herzen eine aufrichtige Buße und ein Vertrauen zu Jesus? Die zweite Frage, die wir uns stellen können, ist, hast du Freude? Bei diesen frisch geborenen Christen gab es große Freude wegen ihrer Errettung und wegen des Evangeliums. Und Wir haben Ähnliches erlebt, oder? Haben das Evangelium gehört, sind zum Glauben gekommen. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben und sagst, ja, ich kenne diese Freude. Ich freue mich, wenn ich an meinen Herrn und Heiland denke. Oder vielleicht fragst du dich vielmehr, wo ist meine Freude geblieben? Wo ist meine Freude geblieben? Dass sich mein Zustand nicht ändert, wenn schlimme Dinge in meinem Leben passieren. Wenn ich bedrängt werde, wenn es mir nicht gut geht, wenn andere Menschen mir Leid hinzufügen, warum ist dann auch meine Freude weg? Freude empfinden wir dort, wahre Freude empfinden wir dort, wo wir eine gute Beziehung zu unserem Herrn haben, selbst in tiefstem Leid. Und natürlich die Frage, in welchen Lebensbereichen brauchen wir Heilung? Der Teufel, er freut sich, wenn er in einigen Lebensbereichen unseres Lebens seine Finger mit dem Spiel haben kann. Und manchmal, da haben wir Bereiche in unserem Leben, da sperren wir das Evangelium hinaus und erlauben es nicht, in unser Herz hineinzusprechen. Lasst uns auch heute neu Gott darum bitten, uns unsere eigenen Herzen aufzuzeigen, dass er uns anspricht durch sein Wort, in welchen Bereichen wir selbst Veränderung brauchen. Amen. Lasst mich noch zum Abschluss beten. Steht gerne dazu auf, bevor wir zur Gebetsstunde übergehen. Vater, wir danken dir für diesen Text, der uns einerseits so groß die Gefahr aufzeigt, die Gefahr der eigenen Selbstgerechtigkeit, die Gefahr von Stolz, von Hochmut und gut von sich selbst zu denken. Herr, wir beten, dass du auch unser Herz uns immer wieder neu aufzeigst, besonders da, wo wir dem Evangelium wenig Raum geben, in unser Leben hineinzusprechen, wo wir gut von uns denken. Offenbare uns immer wieder neu unser eigenes Herz und zeig uns, dass wir deine Vergebung brauchen, dass wir das Evangelium täglich in unserem Leben brauchen. Und verherrliche du dich durch dieses herrliche und wunderschöne Evangelium in unserem Leben zu deiner Ehre, Herr. Amen.